Wenn wir davon ausgehen, dass Haltung wiederum Verhalten verändert, dann wo, wenn nicht auf Events, können wir Inklusion vorantreiben?
Herzlich willkommen beim Blabla Lab. Hier entfalten wir, wie Live-Kommunikation Menschen, Marken und Gesellschaft miteinander verbindet. Ich bin Jonathan Schwarz, Kreativdirektor bei Live Lab. Und heute zu Gast bei mir Christina Spindler.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Mich freut es auch total, dass du da bist. Wir haben ein mega spannendes Thema heute miteinander zu besprechen. Eins, was mich die letzten Tage und Wochen seit unserem Vorgespräch doch auch irgendwie intensiver emotional bewegt hat. Was gesellschaftlich, glaube ich, noch einfach viel Weg vor sich hat und an Events aber vielleicht doch auch einen nächsten Schritt in eine gute Richtung machen kann. Es geht um Inklusion. Inklusion an Events. Wir sprechen darüber, wie es gelingt, Menschen mit Behinderung aktiv in die Eventproduktion einzubeziehen und so den ganzen Event zu einem wegweisenden Erlebnis für Inklusion zu machen. Ich freue mich total auf den Talk mit dir.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Tina, du bist schon lange in der Eventbranche unterwegs. Du hast deinen ersten großen Event 1987 bereits produziert und bist der Branche seither treu geblieben, hast verschiedene leitende Funktionen auf Agenturseite, aber auch auf Kundenseite eingenommen. Und mit dieser geballten Erfahrung im Gepäck hast du 2022 Inclusive Events gegründet. Und seither bist du dort Geschäftsführerin mit der Mission, die Eventorganisation und Services vor Ort vielseitiger und inklusiver zu gestalten. Mhm. Bevor wir tiefer in das ganze Thema einsteigen, möchte ich dir gerne ein paar schnelle A- oder B-Fragen stellen.
Okay.
Wir kennen uns ja auch persönlich, einfach aus einer Arbeitsstation zusammen bei einer Agentur, wo wir ein paar Jahre zusammen arbeiten konnten. Von dem her habe ich schon ein Bild von dir und wusste, wen ich mir da einlade. Aber ich möchte gerne allen, die uns hören und sehen, die Möglichkeit geben, ein Bild von dir zu bekommen. Mhm. Und von dem her, bist du bereit? Ein paar schnelle Fragen?
Jojo.
Spontan oder durchgeplant?
Durchgeplant.
Nachhaltig oder spektakulär?
Nachhaltig.
Beim Arbeiten eher Musik auf den Ohren oder Stille?
Stille.
Papier oder Bildschirm?
Oh, beides. Papier.
So, jetzt zurück zu deiner ersten Eventproduktion 1987. Was war das für eine Produktion?
Ich war in einem der ersten Lehrgänge, die überhaupt eine Eventausbildung ermöglicht haben. Und das war an der Berufsakademie in Deutschland. Das ist ja so ein dualer Studiengang. Und da habe ich nebenher in einer Agentur gearbeitet. Und diese Agentur hat für die damalige Standard Electric Lorenz AG, SEL, die heute Alcatel heißt, große Veranstaltungen auf der CeBIT gemacht. Händlerveranstaltungen im Rahmen von der CeBIT. Und da haben wir Zelte aufgebaut neben dem Messegelände und Abendveranstaltungen gemacht. Damals noch mit Papier. Das heißt, wenn ein Auftrag gegeben wurde, 4 Wochen vorher, dann galt das, was da drin stand.
Keine spontanen Änderungen.
Keine spontanen Änderungen.
So.
Kein Handy, wo man geschwind anrufen konnte, was weiß ich. Ja. Es musste alles wirklich vorher vereinbart werden. Ja, und da habe ich diese Abende mit organisiert und natürlich auch auf dem Messestand haben wir auch Aufgaben gehabt.
Hey, seither hat sich einfach wahnsinnig viel getan in der Branche. Du hast ganz, ganz viele Stationen, super spannende Events in deiner Karriere gemacht, bis es dann eben 2022 zur Gründung von Inclusive Events kam. Erzähl mir mal, wo ist die Idee entstanden zu Inclusive Events?
Also wo ist Los Angeles,
okay.
In den Hollywood Hills auf einer Terrasse. Ein Freund von mir lebt dort und produziert dort auch Veranstaltungen und Fotoshootings. Und er hat Gays for Good gegründet, so eine Nachbarschaftshilfe. Und das war eigentlich der Anstoß, mir zu überlegen, wie ich mein früheres Umfeld, das mir einfach extrem ans Herzen gewachsen ist und das ich auch extrem interessant finde, auch von der Kommunikationsebene her. Diese ganze Erlebniskommunikation, Experience, greifen ja direkt auf unsere Haltung ein oder wirken direkt auf unsere Haltung ein. Und Haltung verändert Verhalten. Und insofern sind das natürlich die stärksten Kommunikationsmittel, die wir haben. Und ich dachte, das mit was Sozialem zusammenzubringen, wäre cool. Dann habe ich mir überlegt, was gibt es an sozialen Möglichkeiten? Und dann fand ich, diejenigen, die noch am wenigsten gesehen und gehört werden, sind Menschen mit Behinderungen. Und da tut sich doch die Live-Kommunikation auf als First Mover, als derjenige, der vorantritt, das zu ändern.
Gab es irgendwelche Vorbilder, die du gefunden hast? Oder hast du irgendwo noch eine Inspiration auf dem Weg zur Gründung gefunden?
Es ist sicherlich so, dass ich schon vorher die Gelegenheit hatte, den Raul Krauthausen aus Deutschland mit seinen Sozialhelden kennenzulernen, der ja so ein Behindertenaktivist ist eigentlich, ja, wie wir heute vielleicht hier den Islam Aliyei kennen aus dem Kantonsrat in Zürich. Und ich ihn natürlich unglaublich faszinierend als Mensch fand und seine Stärke, all die Hindernisse, die ihm in den Weg gelegt werden, immer wieder auch auf den Punkt anzusprechen, aber auch auszuräumen. Wie gesagt, auch mein Freund mit seiner Initiative war ein Vorbild, aber eigentlich muss ich fairerweise sagen, es ging mir schon darum, auch was für die Live-Kommunikation, für die Eventbranche zu tun. Ich habe das große Glück gehabt, immer wirklich tolle Events mit Riesenbudgets machen zu dürfen. Aber irgendwann hatte ich eben auch so ein bisschen das Gefühl, es dürft noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit rein. Neben all unseren ökologischen Bemühungen, die wir ja haben in der Eventbranche, natürlich mit regionalem Essen und so weiter und so fort, die wir versuchen einzuhalten, dürfte vielleicht noch ein bisschen soziale Nachhaltigkeit dazukommen.
Eben ist ein Begriff mit ganz vielen Facetten. Nachhaltigkeit muss ja nicht nur eben auf einer ökologischen Basis stattfinden, sondern eben auch im Zwischenmenschlichen.
Genau.
Du hast gerade so das Stichwort soziales Engagement mit reingeworfen. Ist es für dich eine soziale Initiative? Also wir hatten einen spannenden Austausch darüber auch, wo ich gemerkt habe, das ist ein spannendes Thema. Ob das ein soziales Engagement ist, dein Projekt, oder wie positionierst du das?
Es ist in erster Linie entstanden daraus, wirklich in der Branche was zu tun, was nachhaltiger ist und was dann sozial nachhaltiger ist. Je länger ich mich damit beschäftige, wird es natürlich mehr und mehr zum sozialen Projekt, weil ich immer mehr in diese ganze Welt eintauche und mich natürlich mehr damit auseinandersetze, auch mehr Kontakte knüpfe in dem sozialen Umfeld. Aber das Wichtige ist eigentlich, der Auslöser war, der Eventbranche eigentlich was zu geben.
Mhm. Und in der Eventbranche eigentlich wie ein neues Erlebnis irgendwo zu schaffen.
Ne? Genau. Ja.
Wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen, wen meinen wir da eigentlich? Kannst du da nochmal einen Einblick reingeben? Weil ich meine, nicht jeder hat da alltäglich Kontakte. Und ich glaube, das ist irgendwie gut, nochmal einzublenden, eine Nähe zu schaffen. Um wen geht's da eigentlich?
Also es geht um 20% der Schweizer Bevölkerung. Das ist, glaube ich, schon mal eine Zahl, die viele Menschen ziemlich schockt, die nicht damit zu tun haben. Ja, dass wir doch davon ausgehen, dass 20% der Bevölkerung betroffen sind. Wir unterscheiden natürlich zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen. Es gibt natürlich unglaublich viele Menschen, die chronische Krankheiten haben, psychische Probleme haben, die nicht nach außen so sichtbar sind. Dann natürlich, wenn wir von Behinderungen sprechen, sprechen wir von körperlichen Behinderungen, physischen Behinderungen. Wir sprechen von psychischen Beeinträchtigungen und wir sprechen von geistigen, kognitiven Behinderungen. Oft ist es leider so, und das hat sicherlich auch mit unserer Gesellschaft zu tun, dass zu den körperlichen oder geistigen Behinderungen psychische dazukommen, also dass die Menschen doppelt betroffen sind.
Mhm. Sei es aufgrund von einem traumatischen Erlebnis, was vielleicht mit der körperlichen Behinderung zusammenhängt, oder sei es aufgrund dessen, was eine Gesellschaft auch zuschreibt.
Natürlich. Eben diese Nicht-Teilhabe, ja, der Ableismus, also diese Diskriminierung, die halt noch immer wieder stattfindet, oftmals ungewollt, ja, aber doch stattfindet, führt natürlich dann auch zu psychischen Problemen.
Kannst du ein bisschen erläutern, wo du es schaffst, Menschen mit Behinderungen jetzt in Events zu inkludieren?
Also uns geht's ja um die Event-Services. Also die Idee war ja zu sagen, wir brauchen ein Vehikel von Jobs, die fachlich jetzt keine wahnsinnigen Fähigkeiten oder sowas bedürfen, also wo wir nicht vorher jeden in eine Schulung schicken müssen oder so, sondern wo es um die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschen geht und wo sie als Persönlichkeit letztendlich als Gastgeber mit auftreten. Ja, also der verlängerte Arm vom Gastgeber ist das ganze Event-Service-Personal.
Also eine Empfangssituation,
Empfang,
eine Garderobe,
Catering, das Saalmikrofon reichen, dem Stagehand auf der Bühne, all diese Themen bis hin dazu, dass wir durchaus auch, wir haben mehrsprachige Heroes, wir haben Heroes, die Master haben, dass wir natürlich auch Heroes haben, die auch in Workshop-Runden mit auf dem Podium sitzen und über eben Disability, Inklusion in der Arbeitswelt etc. auch
mega
sprechen
spannend
können.
Mhm. Du sprichst gerne ja nicht nur von Mitarbeitenden sozusagen aus deinem Team raus, sondern sogar von Event-Heroes.
Ja.
Magst du ein bisschen beschreiben, wie du zu dem Wording kommst oder was es für dich bedeutet?
Das ist wirklich eine sehr persönliche Geschichte und es wird mir manchmal auch vorgeworfen, dass es zu verniedlichend sei. Deswegen habe ich auch aus allgemeinen Heroes Event Heroes gemacht, weil ich es wirklich auf den Event beziehen will und eigentlich sage, letztendlich sind für mich Eventios auch all die anderen Kollegen, die rechts und daneben stehen. Ja, also alle die, die diese Gastgeberrolle einnehmen, die 8 Stunden am Check-in stehen und freundlich sind zu jedem, der da kommt, sind für mich irgendwo Heroes. Mhm. Meine Event-Heroes sind halt noch ganz speziell Event-Heroes, weil sie doch immer wieder erleben, dass Dinge einfach nicht so sind, wie man sie ihnen versprochen hat. Das ist eigentlich entstanden auf unserem allerersten Test-Event, wo wir abends sehr spät in ein Hotel kamen, wo es hieß, ja, barrierefreie Zimmer und wo wir gar nicht in die Bäder kamen mit Rollstühlen, also wo ich erstmal Regale abbauen musste, wo wir auf der Rückreise unseren Zug angemeldet haben, weil man braucht ja immer noch bei Zügen diese Aufzüge, die einen rein, wenn es alte Züge sind. Und der Zug dann halt einfach nicht mit jemand kam, der den bedient und der Zugführer uns auch einfach hat stehen lassen und solche Geschichten. Wo ich, du kennst mich, auf 180 war, ja, also wirklich nicht mehr gut Kirschen essen mit mir.
Ich kann es mir vorstellen,
ja. Das ist gut. Ja. Und die Menschen, die mit mir da unterwegs waren, meine Begleiter, meine Mitarbeiter, sowas von entspannt und freundlich und cool geblieben sind und gesagt haben, Tina, das passiert uns ständig, das ist alles halb so schlimm, es ist mitten am Tag, es ist nicht nachts um 12 und du bist dabei, alles gut, wir nehmen halt den nächsten Zug. Und ich dachte, das sind Heroes des Alltags, das sind so wahnsinnige Menschen. Ja, deswegen sind das meine Event-Heroes oder unsere Event-Heroes.
Also du kämpfst da wie eine Löwin quasi für die Rechte von deinem Team und das Team ist eigentlich sehr souverän unterwegs.
Ja, die bräuchten wahrscheinlich manchmal gar nicht, dass ich so sehr kämpfe. Vielleicht ist sogar manchmal eben auch das wieder übergriffig. Ja, also da lerne ich auch immer wieder dazu, dass ich mich vielleicht mehr zurücknehme, wirklich mehr in den Hintergrund trete und sie allein machen lasse, weil sie sehr wohl dazu in der Lage sind.
Ja, auf der anderen Seite finde ich es mega spannend, dass du Menschen mit Behinderung jetzt aktiv in die Eventproduktion einbindest, ja auch radikal aufdeckst, an welchen Stellen so eine ganze Event-Journey halt vielleicht gar nicht bereit ist dafür, dass Menschen mit Behinderung teilnehmen am Event, geschweige denn dann eben als Mitarbeitende mitwirken, sei es bei der Anreise oder eben beim Eingang oder bei einer Situation, wie man auf die Bühne raufkommt etc.
Also es ist natürlich sehr vieles ausschließend und es ist auch die Frage, was kann man am einzelnen Event wirklich ermöglichen? Und da muss man fairerweise schon sagen, das ist auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ich denke, die räumliche Barrierefreiheit, die sollte möglich sein. Wir haben heute doch die meisten Locations, die eigentlich barrierefrei sind. Und wenn wir jetzt nicht Bühnen reinbauen, wo man jetzt ohne Rampe nicht drauf hochkommt oder so, dann sollte das eigentlich gehen. Anders sieht's dann schon schnell mal bei der kommunikativen oder digitalen Barrierefreiheit aus, wo wir dann halt über Gebärdendolmetscher und dementsprechende Höranlagen und die ganze Bildbeschreibung und so weiter und so fort sprechen, was natürlich ein Wahnsinnsaufwand ist, wenn wir wirklich sagen, wir wollen einen komplett barrierefreien Event.
Und natürlich irgendwie gut abzuwägen, auch, wie du sagst, Kosten nutzen. Wie schafft man wirklich eine Realität, die das Thema aufgreift und kommt weg von ja, idealen Ansprüchen, wo das Thema stehen sollte und wo es natürlich jeder sieht, zu einer Realität, die wirklich einen ersten Schritt macht.
Oder? Genau, und ich finde, ein ganz toller Zwischenschritt ist zum Beispiel, dass Veranstalter anbieten, dass sich Menschen mit Behinderung vorher melden und dass man ganz persönliche Lösungen sucht. Sei es, dass ein Assistent denjenigen durch den Event an dem Tag begleitet und so weiter. Das sind für mich wirklich sehr persönliche, sehr schöne Ansätze, die sehr gut funktionieren.
Wir hatten gerade diese Szene in Los Angeles vor 5 Jahren. Was war euer erstes Projekt, wo ihr dann gesagt habt, jetzt gründen wir, jetzt sind wir da, jetzt existiert Inclusive Events?
Ich könnte jetzt ganz plakativ sagen, Corona.
Ja.
War natürlich ein Hemmschuh, wirklich in die Gründung zu gehen. Natürlich hat man erstmal die Idee, ja, das ist ja ganz einfach. Menschen mit Behinderung am Check-in zu beauftragen, wie wir eben andere Hostessen auch beauftragen. Man muss aber schon einige Vorabklärungen machen mit der IV, Ergänzungsleistung, SVA. Es soll ja den Menschen nicht auf die Füße fallen. Es soll ja ein Win-Win sein. Dann muss man die Menschen auch erstmal finden. Ich war ja in diesem Umfeld auch nicht tätig vorher. Also das heißt, man muss Kontakte anfangen zu knüpfen. Man muss vielleicht auch mit den ganzen vielen kleineren Organisationen, die es gibt, mal Kontakt aufnehmen und so. Und muss ja erstmal einen Pool aufbauen von Leuten, die man dann überhaupt einsetzen kann. Denn eins ist ja klar, ich suche ja immer Event-Heroes, die für den Job wirklich geeignet sind. Denn wie gesagt, das Win-Win ist ja das absolute Must. Denn nur wenn der Kunde zufrieden ist und der Kunde vom Kunden zufrieden ist, aber auch der Hero happy ist, ist es ja was sich weiterträgt und was wirklich das bewirkt, was es soll.
Du hast nicht eine Dauerbeschäftigung, sondern du hast ja im Prinzip eine Art Freelance-Vertrag.
Genau.
Eine Ausschreibung für bestimmte Positionen, die dann gebraucht werden an einer Eventproduktion. Und genau für diese Position suchst du dann ein Team aus einem Netzwerk, was du dir jetzt über die Jahre aufgebaut hast.
Genau. So eigentlich läuft es ein bisschen andersrum. Ich gebe schon erstmal allen die Möglichkeit, sich zu melden. Also das heißt, ich sammle zum Beispiel im Januar, Februar die Events für Frühjahr und dann schreibe ich die alle aus. Und wenn ich dann mit dem Kunden in Medias Res gehe, also welche Jobs gibt es denn überhaupt, dann gehe ich eben nochmal zurück und sage bestimmten von denen, die sich gemeldet haben, zu und anderen sage ich dann, du, der Event ist es nicht, aber dafür hattest du dich ja noch bei dem gemeldet. Dann kannst du dort teilnehmen und ich versuche es natürlich dann fair zu verteilen und sinnvolle Teams zu bilden.
Was war denn die erste Produktion, die ihr effektiv umgesetzt habt?
Der erste Anlass war das Swiss Economic Forum, ausnahmsweise damals in Montreux. Ich muss ein großes Danke dem Swiss Economic Forum aussprechen. Die es zum einen erstmal geschafft haben, in Corona immer den Zeitpunkt rauszusuchen, wo man so große Events durchführen durfte. Ja, die haben ja immer stattgefunden, jedes Jahr.
Haarscharf vorbei an Reglementierung.
Ja, genau. Die auch den Mut hatten, obwohl wir noch gar nicht offiziell gegründet waren, das alles noch sehr, sehr handmade war, zu sagen, ja komm, lass es uns machen. Das war der allererste Anlass. Da war ich mit 3 Leuten, 2 mit körperlichen Behinderungen, 1 mit geistigen Behinderungen. Wo gleich mal mein erstes Learning war, dass natürlich Menschen mit verschiedenen Behinderungen untereinander genauso Berührungsängste haben und natürlich auch nicht und automatisch ständig miteinander zu tun haben.
Was ist insgesamt deine Erfahrung mit Berührungsängsten? Ich meine, wie gesagt, es ist ein Thema, was viele Menschen aus dem normalen Alltag ein bisschen rausholt und was eben dadurch Berührungsängste erzeugt. Jetzt ist ja die Idee generell, mit Menschen mit Behinderung am Empfang zu arbeiten, eine recht konfrontative vielleicht. Und was ist deine Erfahrung damit?
Also erstmal muss ich sagen, habt keine Angst. Ja, geht auf die Menschen einfach zu, redet mit ihnen ganz normal und lernt sie kennen. Und das ist schon mal das Allererste. Aber meine Erfahrung ist, dass natürlich gerade Hypos, vielleicht so ein 2-Tages-Event wie das CEF, sich auch sehr viel, sehr schnell ändert bei den Gästen. Also dass ich gerade beim ersten und beim zweiten CEF erlebt habe, dass wenn da jetzt zum Beispiel 3 Counter offen waren für die Garderobe, sich an den 2, wo eben kein Mensch mit Behinderung stand, längere Schlangen gebildet haben am ersten Tag, als an dem, wo das Mädchen mit Trisomie von uns stand, der Event Hero. Am zweiten Tag war das Bild genau andersrum. Da war an den anderen beiden fast nichts los und bei uns war eine Riesenschlange. Und wenn man einzelne Leute gefragt hat, kamen so Aussagen wie, sie ist so nett, die freut sich über jeden Koffer, den sie wegstellen darf. Und da warte ich gern einen Moment länger. Und also da hat man wirklich gemerkt, dass was passiert ist über diesen Event.
Also gerade über die Zeitspanne hinweg, würdest du sagen, ist es wie auch eine Chance von Begegnung, die vielleicht einen Moment braucht, aber die sich dann doch einstellt und ganz, ganz neue Arten von Begegnungen irgendwie erzeugt.
Ja, definitiv.
Von diesem ersten Event aus, 2022 bis heute, wie hat sich Inclusive Events entwickelt?
Man kann sagen, dass wir in der Zwischenzeit 270 Einsätze für Event Heroes ermöglicht haben an Events. Also es ist wirklich, wirklich ganz toll eigentlich die Entwicklung. Auch wenn wir dieses Jahr, muss man ganz offen sagen, ein bisschen eine Bass haben. Ich weiß nicht, ob es die Haltung ist, die aus dem Westen, aus USA rüber schwappt, wo sich vielleicht auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, die das wirklich ernst meinen und die jetzt ganz froh sind, dass sie das nicht mehr so vorantreiben müssen, ich weiß es nicht. Oder ob das natürlich auch so viel wirtschaftliche Unsicherheit bringt, das wissen wir beide gut. Da ist dann gerade die Eventbranche schnell die Budgets Cuts macht und so weiter und so fort, dass das natürlich dann auch eine Rolle spielt. Denn wir haben ja eine recht hohe Mitgliedschaftsgebühr, um überhaupt unsere Services zu buchen.
Mut ist vielleicht insgesamt ein Thema, was als Ressource angeknackst ist in dem Jahr. Das stimmt schon.
Ja,
sicher.
Ja.
Aus all den Jahren und Einsätzen raus, welche Learnings hast du so mitgenommen?
Sie nicht zu unterschätzen, meine Event Heroes oder überhaupt Menschen mit Behinderung nicht zu unterschätzen. Ich glaube, wir tendieren dazu, sehr gern helfen zu wollen. Das heißt jetzt über die Straße helfen zu wollen, den Rollstuhl schieben zu wollen, wie auch immer, weil wir das Gefühl haben, oh je, der Arme. Und das ist die falsche Haltung. Sie sind sehr wohl in der Lage, ihr Leben selbst zu managen. Und wenn sie Hilfe brauchen, werden sie danach fragen. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist, glaube ich, eine Anekdote von einem großen Event, einem internationalen Event, also der Handball-EM. Letztes Jahr der Frauen in Basel, wo wir zuständig waren, Lose zu verkaufen für eine Tombola. Es hieß dann, ja, sie müssen nicht mit Bargeld handeln, sondern nur mit Twint. Und deswegen ist es auch kein Problem mit dem Rechnen und Rausgeben und was weiß ich was. Und ich meine, ich wusste das Wochen vorher und die Veranstalter haben das so definiert und ich wusste das auch. Aber es brauchte dann doch einen unserer Event Heroes mit kognitiver Beeinträchtigung, der dann am ersten Abend vor mich hingestanden ist und gesagt hat, du, das Spiel hier, da spielt keine Schweizer Mannschaft mit. Die Fans, die kommen aus dem Ausland, was soll ich mit Twint machen?
Die haben Twint nicht auf ihrem Handy.
Nee, die haben Twint nicht auf ihrem Handy. Und am Ende war es eben so, dass wir sehr wohl Bargeld gehandelt haben und sehr erfolgreich mit Bargeld umgegangen sind. Aber über die ganzen 6 Tage haben wir es nicht auf die Reihe gebracht, wirklich irgendwelche Portemonnaies oder so anzuschaffen. Sie kamen dann immer nach den Pausen und so mit dem Bargeld in den Hosentaschen am Counter an und haben das dann rausgeholt, so ein bisschen Pretty Woman mäßig, verknüllt. Aber ich fand es so bezeichnend, dass es der Event Hero war, der uns darauf hingewiesen hat. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wir leider tendenziell Menschen mit Behinderung unterschätzen.
Ja, und ein Team, mit dem du dann eigentlich ja auch über die ganzen Tage hinweg es geschafft hast, spontane neue Lösungen auch auf die Beine zu stellen. Ja.
Also Spontanität, Flexibilität, das sind natürlich Dinge, die diese Menschen auszeichnen. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass Firmen, die Inklusion betreiben, 80% mehr Innovation und eine Innovationssteigerung davon haben und 18% Produktivitätssteigerung.
Es hängt doch viel damit zusammen, irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen, im Zwischenmenschlichen und von da aus wahrscheinlich auch auf einer Ideenebene oder auf einer Lösungskompetenzebene.
Genau.
Jetzt könnte man auch sagen, Eventbranche, das ist ja schon irgendwo ein hartes Pflaster. Also ich meine, du hast jetzt von der Bezahlsituation erzählt, die da nicht funktioniert hat und wo dann mal schnell eine neue Lösung her musste. Eventproduktionen sind generell ein Pflaster, wo ganz viel solche Situationen entstehen, wo spontan noch neue Lösungen geschaffen werden müssen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr stressbelastetes Umfeld vielleicht auch oder eins, wo man doch sehr flexibel sein muss. Ist es überhaupt das richtige Umfeld, um Menschen mit Behinderungen aktiv zu involvieren?
Ich glaube, unsere letzten Jahre geben uns recht, dass es das ist. Die ganz große Stärke von Eventproduktionen ist, dass die Event-Family, die entsteht vor Ort. Also dass egal bei wie viel Stress und Langeweile und was alles passieren kann, Flexibilität etc., neue Herausforderungen, am Ende doch alle Menschen auf diesem Event eins eint, wir wollen was Tolles auf die Beine stellen und gemeinsam irgendwie was Großartiges leisten. Und das ist ja wie so eine Familie, ja, die da entsteht. Und insofern ist es natürlich trotz allem schon so ein bisschen fast ein geschützter Arbeitsplatz, obwohl es in der ersten Arbeitswelt stattfindet. Also insofern finde ich Events ganz großartig.
Du sprichst von so einer Art Community-Building eigentlich, was in so einer Eventproduktion auch passiert, wo man so zusammenwächst als Team, wo neue Beziehungen irgendwie auch geknüpft werden oder vorhandene so gestärkt werden, einfach weil man so intensiv miteinander unterwegs ist und was erlebt.
Genau. Also ich erlebe es ja auch immer wieder. Wir haben ein Event im Jahr, wo wir auch dafür zuständig sind, die anderen Hostessen, die noch an dem Event arbeiten, mit einzukaufen oder mit zu organisieren. Weil wir wollen ja nicht alle ersetzen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Es sind immer gemischte Teams. Wir wollen ja auch da Inklusion ganz stark leben. Ja. Und das sind eben klassisch Studenten, junge Studenten und so. Und die bilden auf diesem Event ganz bewusst Tandems und haben verschiedene Aufgaben über den Event, gehen die aber immer zu zweit an diese Aufgaben. Die lernen sich morgens kennen und am Nachmittag sagen die Studenten zu mir, also du musst dich nicht drum kümmern, dass sie zum Bahnhof kommen oder so, das machen wir gehen sowieso noch einen Kaffee trinken.
Das ist schon gefunden und irgendwo miteinander abgestimmt.
Ja. Ja, das ist wirklich ganz groß, was da entsteht.
Man kann sehr kritisch das hinterfragen, ob das irgendwo überhaupt der richtige Ort ist, aber deine Erfahrung, deine Antwort darauf ist eigentlich halt eben nicht schützen und beschützen und irgendwo letztendlich ausschließen dadurch auch fast wieder, sondern eher fördern und fordern und enge Beziehungen knüpfen oder neue Beziehungen zulassen auch irgendwo.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass unsere Behindertenpolitik sich da ja auch geändert hat, dass dieses Schützen und Beschützen wirklich die Vergangenheit war und dass wir heute wirklich in dieses Fördern, Teilhabe, Fordern, Teilgabe, dass wir das wirklich wirklich leben. Das kommt natürlich durch die UNBRK, ja, also durch die Behindertenrechtskonvention, sozusagen die Erweiterung der Menschenrechte durch die UN, die auch in der Schweiz vor 10 Jahren ratifiziert wurde und die das ja ganz klar fordert. Mhm. Dass Menschen mit Behinderung auch ganz eigenständig ihr Leben bestimmen können und dürfen. Und Events sind für mich das Brennglas von unserem Alltag. Mhm. Da passiert ganz viel auf kleinem Raum in kurzer Zeit, was wir im Alltag auch erleben und was wir in anderen Berufssituationen auch erleben. Und insofern sind für mich Events natürlich auch eine ganz tolle Chance für Menschen mit Behinderung, die im Moment noch in einem geschützten Umfeld arbeiten, im zweiten Arbeitsmarkt, mal erste Schritte in eine erste Arbeitswelt zu machen und genau die Skills zu lernen, die ihnen vielleicht am meisten noch fehlen. Kommunikation, rausgehen, ins Handeln kommen, aktiv werden.
Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben? So erster Arbeitsmarkt, zweiter Arbeitsmarkt, weil die Unterscheidung ist vielleicht auch nicht allen so geläufig.
Es gibt die sogenannten geschützten Arbeitsplätze. Mhm. Das ist der zweite Arbeitsmarkt. Das sind Arbeitsplätze, die finanziert sind von der öffentlichen Hand, von der IV, Ergänzungsleistung, wo die Menschen in sogenannten Werkstätten oder auch in anderen Bereichen arbeiten, aber natürlich keinen echten Lohn bekommen. Also auch diese echte Wertschätzung und dieses, ich darf nachher mein eigenes Leben mit meinem erarbeiteten Lohn gestalten, mhm, eben komplett wegfällt. Ganz im Gegenteil, sie bekommen eigentlich ein besseres Taschengeld, vielleicht 200, 300 Franken im Monat.
Ja.
Ja. Das wird aber dann wieder auf die Ergänzungsleistung angerechnet. Ja. Sie arbeiten aber durchaus auch ihre 6-8 Stunden am Tag. Aber natürlich wird mehr auf sie eingegangen, wenn es mal nicht geht oder wie auch immer. Und es hat auch seine Berechtigung. Denn wir können ja auch nicht Arbeitsplätze an den Events schaffen für jede Grad von Behinderung. Mhm. Also wenn wir sagen, wir nehmen jede Form von Behinderung, wir nehmen jeden Menschen an bei uns, dann heißt es aber trotzdem, du musst deinen Alltag allein managen können. Ja, du musst mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof fahren können zumindest oder bis nach Oerlikon und von dort aus können wir gemeinsam in die Halle 55 laufen. Das können wir nicht anbieten. Und für diese Menschen, die das nicht können, ist natürlich der zweite Arbeitsmarkt trotzdem wichtig, weil es trotzdem eine Beschäftigung ist, eine Struktur gibt, eine Wertschätzung gibt etc. Aber es sind natürlich sehr viele Menschen aufgrund der vergangenen Behindertenpolitik, mhm, dort noch geparkt, die, mhm, eigentlich dort nichts verloren haben.
Du sprichst eigentlich eine Gruppe von Menschen mit Behinderung an, die eben dort doch irgendwo auch einen Schritt in die erste Arbeitswelt machen könnten, der ihnen aber unter Umständen verwehrt wird, weil es gar nicht die Angebote dazu gibt oder auch gar nicht die Sichtweise gibt, dass man, genau, aus diesem behüteten, genau, Umfeld bestimmte Menschen vielleicht auch rausnehmen könnte oder die eben zu mehr in der Lage wären, genau, wenn man ihnen die Chance geben würde.
Genau. Wir haben vorher davon gesprochen, dass 80% Innovationskraftsteigerung, mhm, ist, wenn ich ein inklusives Team habe in meiner Firma. Umso erstaunlicher, dass nur 4% der Wirtschaft sich für Inklusion wirklich aktiv in ihrem, mhm, Unternehmen einsetzen und interessieren.
Gibt immer noch eben Berührungsängste oder eben die Frage, lohnt sich das zu investieren?
Vorurteile, Berührungsängste. Mhm.
Ja.
Eigentlich letztendlich auch viel zu wenig Erfahrung.
Ja, Event hat für mich auch so einen Charakter von aus dem Alltag ausbrechen.
Genau.
Ja, aus den normalen Verhältnissen. Man geht jeden Tag zu seinem Schreibtisch, hat irgendwie seine Arbeit und geht wieder nach Hause. Eben auszubrechen an eine andere Location, an einen anderen Ort, irgendwo einen besonderen Ort, der aus dem Alltag ausbricht, wo man auch eben etwas Besonderes erleben kann, auf andere Menschen trifft, die man sonst nicht trifft, auf Menschen mit Behinderung vielleicht trifft, die man sonst nicht so in seinem Alltag drin hat und da doch etwas Veränderndes erlebt. Also, mhm, für mich haben Events immer auch diese Funktion ganz, ganz stark eigentlich, dass sie uns inspirieren können, weil wir einen Begegnungsraum schaffen.
Wir schaffen einen Begegnungsraum und wir machen Erfahrungen. Also wir nehmen mit allen Sinnen auf, ja. Und das macht natürlich ganz viel mit uns. Und man sagt ja, also Events sind das Kommunikationsmittel, das am ehesten auch deine eigene Haltung beeinflusst, vielleicht in Folge. Und wenn wir davon ausgehen, dass Haltung wiederum Verhalten verändert, dann wo, wenn nicht auf Events, können wir Inklusion vorantreiben? Mhm.
Wir haben für uns als Agentur die letzten Wochen auch immer mal diskutiert, was macht uns unser Business eigentlich aus oder was ist so der Kern von unserer Sache, und wir sind an diesem Thema Begegnung hängen geblieben und an dem Satz, was macht uns zum Menschen? Der andere. Und irgendwie, das ist mir so, ist so ein Thema, was mich bewegt, weil eben das finde ich, ist, spiegelt das total wider, diese Erfahrung, dass man eben Begegnungsraum hat, auf andere Menschen trifft und diese Begegnung an sich sowas Wertvolles ist, dass wir dort eigentlich merken, wer wir als Menschen sind. Eben Menschen unter anderen Menschen. Menschen, die zu Menschen werden, weil wir uns begegnen. Ne?
In der Hinsicht seid ihr natürlich auch absolute Vorreiter. Ihr seid eine der wenigen Zürcher Agenturen, die mit uns wirklich regelmäßig zusammenarbeiten. Und ich glaube, ja, ihr lebt das auch in allem, was ihr tut.
Wir haben im Frühjahr auch ein gemeinsames Event wieder vor uns, wo wir miteinander arbeiten können. Ich freue mich sehr drauf. Tina, ein Ausblick in die Zukunft. Wie geht's weiter mit Inclusive Events? Ihr seid seit 3 Jahren unterwegs. Welche Themen sind bei dir auf dem Radar, wenn du nach vorne schaust?
Ein Thema, das jetzt schon länger auch begonnen hat, ist, dass wir unsere Schulung unserer Event Heroes intensivieren. Und wir haben vor 2 Jahren angefangen mit 4 Coaches, die alle klassische Coaches sind, systemische Coaches etc., die aber alle irgendwann mal vorher irgendwie mit Events zu tun hatten oder auch mit Behinderung, mit Sozialpädagogik zu tun haben.
Man sieht einfach 40 Jahre Branchenerfahrung, Netzwerk, das kommt alles zusammen
bei dir,
oder?
Ja, das kommt zusammen, ja. Und lauter Macher, die da zusammenkommen.
Sehr gut.
Haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, es muss doch möglich sein, für Menschen mit Behinderung ein Schulungsprogramm aufzusetzen, das wirklich diese Handlungskompetenz stärkt, ja, die sozialen Kompetenzen, die kommunikativen Kompetenzen stärkt und nicht auf einzelne handliche Skills eingeht. Und haben ganz gezielt erstmal für all unsere Menschen mit kognitiven und psychischen Problemen diese Schulung kreiert. Und haben die im Frühjahr das erste Mal durchgeführt. Die geht über 4 Tage. Und wir fanden, es war ein Riesenerfolg. Das Feedback unserer Event-Heroes war großartig, weil sie sagen, sowas gibt es für Menschen mit Behinderung nicht. Also während wir ständig ja Schulungen machen, wo wir an unseren Sozialkompetenzen und Empathie und Führungskompetenzen arbeiten, gibt es sowas für Menschen mit Behinderung nicht. Ja. Und auch meine Beobachtungen nachher auf den Folge-Events waren sehr gut. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir dieses Programm wissenschaftlich begleiten lassen wollen, über die nächsten 4 Jahre und fördern lassen wollen, sodass wir nachher auch so eine Art Zertifikat haben. Und dass wir dieses Programm natürlich auch aus einem von Stiftungen finanzierten Programm, ja, weil das war ja für unsere Event-Heroes natürlich kostenlos, in ein Programm überführen, dass wir Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen anbieten können, auch außerhalb unserer Inclusive-Events-Welt. Mhm. Und natürlich auch irgendwann in eine Selbstfinanzierung reinbringen, weil wir es dann vielleicht auch einer SVA, einer Pro Infirmis anbieten und so weiter.
Mega spannend, wie du deinen Weg da gehst. Ich habe dich immer schon als eine Macherin irgendwo erlebt. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie du hier hands-on mit in das Thema reingesprungen bist. Du sagst ja auch, du hast selbst vorher eigentlich kaum Berührungspunkte irgendwo so gehabt. Und, sag ich mal, vorbei an allen gesellschaftlichen Entwicklungen einfach Fakten schaffst, Begegnungen schaffst in einem Umfeld, das dir so am Herzen liegt bei Events.
Ja.
Ganz, ganz starke Geschichte.
Vielen Dank.
Mega cool, dass wir heute darüber sprechen konnten, über Inclusive Events. Ich finde es eine wundervolle Geschichte, die sich da einfach mitten in der Branche so ereignet. Ich hoffe, dass es einfach dazu kommt, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass mehr Kunden, mehr Agenturen irgendwie draufspringen und die Möglichkeit ergreifen. Vielen, vielen Dank, Tina, dass du einfach neue Fakten schaffst und neue Schulungsangebote etc. aus dem Boden stammst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg einfach mit den Initiativen, die du angehst und Menschen, die dich da auch weiter vorantreiben und unterstützen.
Vielen Dank euch. Vielen Dank dir.
Danke, ja. Sehr, sehr gerne. Das war's für heute mit dem Blabla Lab. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal, folgt uns auf Spotify oder auf LinkedIn, auf Instagram oder besucht unsere Website. Das ist www.lifelab.com. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage ciao, bis zum nächsten Mal.